12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Trotz Gewinn streicht die Bank BR 200 Stellen und begründet dies mit der Frankenstärke. Wegen des starken Frankens fordert auch der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse von der Politik Hände weg von neuen Abgaben und Steuern. Ist das nur eine Ausrede, um alte Forderungen durchzusetzen? Wir fragen Economie Suisse-Direktorin Monika Rühl im Tagesgespräch um 13 Uhr. Die Zürcher Ständerätin Verena Diener tritt im Herbst nicht mehr an.
Ich werde in diesem Jahr 66 Jahre alt und wenn ich noch einen neuen Lebensabschnitt beruflich anpacken will, ist das jetzt der richtige Moment und nicht erst mit Anfang 70.
Schluss mit Sparen. Griechenland habe recht, sagt der Ökonom Heiner Flassbeck.
Alle europäischen Länder kommen nur auf die Beine, indem man Geld ausgibt.
Er spricht von einem Schlüsselentscheid für Europa. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Pascal Schmitz. Er hat die Nachrichten.
Angesichts des starken Frankens fordert der Wirtschaftssachverband Economie Suisse Erleichterungen für die Wirtschaft. Geplante Gesetzesänderungen, die die Wirtschaft belasten, sollen aufgeschoben werden, insbesondere bei der Energiepolitik und beim Aktienrecht. Zudem verlangt Economie Suisse eine vereinfachte Mehrwertsteuer und Freihandelsabkommen mit weiteren Staaten. Banken deponieren mehr Geld bei der Schweizerischen Nationalbank. Das, obwohl die Banken dafür keinen Zins erhalten, sondern Negativzins bezahlen müssen. In der vergangenen Woche sind die sogenannten Giroguthaben um fast 18 Milliarden Franken gewachsen, auf 380 Milliarden Franken. Die steigenden Guthaben bei der Nationalbank gelten als Anzeichen dafür, dass die Notenbank Fremdwährungen kauft, um den Franken zu schwächen. Die Zürcher Privatbank Julius Baer hat ein Sparprogramm wegen des starken Frankens angekündigt. Die Bank will rund 200 Stellen abbauen, die Mehrheit davon in der Schweiz. Möglich seien zudem Verlagerungen von Arbeitsplätzen aus der Schweiz ins Ausland. Die Bank Baer verdoppelte den Gewinn im letzten Jahr um 367 Millionen Franken. Griechenland strebt keine Finanzhilfe aus Russland an. Der neue griechische Regierungschef Alexis Tsipras erklärte, seine Regierung verhandle mit den europäischen Partnern. Andere Überlegungen gebe es gegenwärtig nicht. Finanzminister Yanis Varoufakis verteidigte gleichzeitig den Stopp der Privatisierungen in Griechenland. Er sagte der französischen Zeitung Le Monde, es sei klüger, Staatseigentum zu entwickeln und im Wert zu steigern. Die griechische Börse hat heute Morgen um 5% an Wert gewonnen. Nach den ersten Ankündigungen der neuen griechischen Regierung war die Börse in Athen letzte Woche eingebrochen. Die grünliberale Zürcher Ständerätin Verena Diener tritt im Herbst nicht mehr zur Wahl an. Diener ist seit 2007 im Ständerat. Für den Sitz kandidiert nun der Parteipräsident der Grünliberalen Martin Bäumle. Da auch FDP-Ständerat Felix Gutzwiller nicht mehr antritt, werden beide Ständeratssitze des Kantons Zürich im Herbst neu besetzt. Im aargauischen Niederlenz ist ein vierjähriges Mädchen Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Der Vater und die Mutter des Mädchens seien verletzt ins Spital gebracht worden, teilte die Aargauer Kantonspolizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um ein Familiendrama. Im Kampf um das Präsidium des Weltfußballverbandes FIFA hat Amtsinhaber Sepp Blatter einen Konkurrenten weniger. Der Franzose Jérôme Champagne zieht seine Kandidatur zurück. Er habe nur 3 statt der nötigen 5 nationalen Verbände als Unterstützer gewinnen können. Dies ließ der frühere FIFA-Funktionär in einer Mitteilung verlauten. Damit hat Sepp Blatter am Wahltag am 29. Mai noch 3 Gegner, den jordanischen Prinzen Ali bin al-Hussein, den ehemaligen portugiesischen Stürmer Luis Figo und den niederländischen Funktionär Michael van Praagh. Das Wetter. Am Nachmittag fällt im Norden je nach Region etwas Schnee, vor allem am Alpen-Nordhang. Morgen gibt es viele Wolken und in den Bergen auch teilweise Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen um 0 Grad. Im Süden scheint heute häufig die Sonne, morgen wird es bewölkt und dort fällt Schnee bei maximal 4 Grad.
Für die Privatbank Julius Baer ist das vergangene Jahr sehr gut gelaufen. Sie hat mehr Gewinn gemacht und kann auch viel neues Geld verwalten. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung will die Bank jetzt aber 200 Stellen abbauen, die meisten davon in der Schweiz. Sie begründet das mit dem starken Franken. Ein Beispiel, dem andere Banken folgen könnten. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann geht der Frage nach.
Seine Bank sei wie viele Schweizer Exportunternehmen von der Aufhebung des Euro-Franken-Mindestkurses überrascht und getroffen worden, sagt Julius Baer-Chef Boris Golardi.
Die Mehrheit von unseren Erträgen sind in Nicht-Schweizer Franken und die Mehrheit von unseren Kosten sind in Schweizer Franken. So, das führt eigentlich für 2015 auf eigentlich einen relativ großen Einfluss auf unsere Profitabilität. Und wie jedem Geschäft müssen diese Profitabilitätseinbruch adressieren.
Konkret will Julius Baer 100 Millionen Franken an Kosten einsparen. 200 von rund 5200 Stellen sollen abgebaut werden, ein großer Teil davon in der Schweiz. Weil die Bank sehr international aufgestellt ist, will Julius Baer, anders als viele andere Schweizer Privatbanken, vorläufig darauf verzichten, ihren Kunden die Negativzinsen weiterzugeben, die ihr die Schweizer Nationalbank auf ihren Einlagen belastet. Boris Golardi.
Aufgrund von unserem Geschäftsmodell sind wir im Moment noch nicht gezwungen, das an der Kunden weiterzugeben. Zweitens, ich glaube, wir müssen unseren Job als Banker machen. Und zwar müssen wir den Kunden die Situation erklären und auch ihm andere Alternativen zu Schweizer Franken Cash zeigen.
Und Julius Baer kann zurzeit die Franken, die die Bank von Kunden erhält, im Kreditgeschäft wieder investieren. Sie muss sie also nicht bei der Nationalbank gegen Zins deponieren. Keine Belastung der Kunden, hervorragende Geschäftszahlen und gar eine Dividendenerhöhung für die Aktionäre. Denis Scherwe, Geschäftsführerin des Bankenpersonalverbands, hat kein Verständnis für den angekündigten Personalabbau bei Julius Baer.
Das überrascht uns und das verärgert uns, weil erstens, es ist erst seit 3 Wochen, seitdem der Frankenkurs freigestellt wurde. Und man weiß nicht heute, wie der Frank sich entwickeln wird. Zudem, sie haben Gewinne gemacht und so schnell eine solche Maßnahme zu entscheiden, ist einfach eine einfache Lösung, um möglicherweise einfach die Gewinne zu steigern.
Denis Scherwe befürchtet, dass andere Banken, die weniger gut dastehen als Julius Baer, nun ebenfalls und noch ausgiebiger zum Rotstift greifen. Tatsächlich glaubt auch Julius Baer, dass der starke Franken andere Banken stärker trifft. Bei vielen von ihnen ist das Verhältnis von Kosten in der Schweiz zu Einnahmen im Ausland noch viel schlechter als bei Julius Baer. Gut möglich also, dass die eine oder andere Privatbank bald zum Verkauf steht. Boris Golardi jedenfalls sieht Chancen für Übernahmen.
Ich kann das nicht ausschließen. Wir werden sehen, was es dann für Opportunitäten dieses Jahr geben wird.
Die sogenannte Konsolidierung unter den Privatbanken wird unter dem Eindruck des noch stärkeren Frankens also weitergehen, wohl eher schneller als bisher. Von fast 200 Privatbanken, die noch vor wenigen Jahren in der Schweiz tätig waren, wird wohl bald nur noch die Hälfte im Geschäft sein.
Klaus Ammann. Die Abschaffung der Untergrenze vom Euro zum Schweizer Franken hat auch Economy Suisse auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt nutzt der Wirtschaftsdachverband die Frankenstärke, um eigene Forderungen durchzusetzen. Die lassen sich zusammenfassen unter «Keine neuen Belastungen und keine neuen Regulierungen für die Wirtschaft». Thomas Oberer.
Heinz Karrer, der Präsident von Economy Suisse, hat sich seinen Ausblick auf das Jahr 2015 wohl vor kurzem noch anders, positiver vorgestellt. Im letzten Jahr ging es mit den Umsätzen und Gewinnen der Schweizer Unternehmen nach oben, doch jetzt hat der Frankenschock die Lage massiv getrübt, sagt Karrer.
Man muss sich das vorstellen, das ist eine Kostenerhöhung von 15-20% auf einen Schlag und das wird für viele, viele Unternehmen eine ganz grosse Herausforderung werden.
Economy Suisse verlangt deshalb mehr Spielraum für die Unternehmen. Gefordert wird, die Unternehmenssteuerreform 3 und die Masseneinwanderungsinitiative sollen jetzt rasch umgesetzt werden und vor allem wirtschaftsverträglich. Zudem dürfe die Wirtschaft nicht durch die Energiestrategie 2050 und andere Projekte finanziell belastet werden. Ganz schön viel Forderungen auf einmal, ist man versucht zu sagen.
Das ist viel auf einmal. Auf der anderen Seite müssen wir uns wieder vergegenwärtigen. Wir haben einen massiven Kostenschock. Wir können also nicht zum Courant normal übergehen, sondern wir müssen weiter an der Wettbewerbsfähigkeit und damit verbunden natürlich an den Rahmenbedingungen arbeiten.
Für Karrer ist klar, die Bürokratie muss abgebaut und die staatlichen Abgaben für die Firmen müssen gesenkt werden. Economy Suisse nutzt also die Gunst der Stunde und will weniger staatliche Eingriffe.
Das bedeutet natürlich auch, dass zusätzliche Regulierung das erschwert. Und wir sind auch der Meinung, dass eben Regulierungselemente vermehrt abgebaut werden müssen.
Doch Deregulierung, sprich weniger Staat, heißt das, der Wirtschaftsdachverband will die Bedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verschlechtern. Gefährdet Economy Suisse also die Sozialpartnerschaft?
Nein, ich denke nicht. Wir waren immer der Meinung, dass Sozialpartnerschaft eine extrem große Bedeutung hat. Wir pflegen das auch. Wir haben auch im Zusammenhang mit der Lohndiskussion gesagt, Lohn ist ein ganz sensibles Thema, das muss man sorgfältig angehen. Für uns hat die Sozialpartnerschaft eine sehr große Bedeutung.
Ob Ihnen die Sozialpartnerschaft wirklich so am Herzen liegt, daran werden die Wirtschaftsvertreter schon bald gemessen. Spätestens dann, wenn immer mehr Unternehmen wegen dem starken Franken in Schwierigkeiten kommen und beginnen, beim Personal den Sparhebel anzusetzen.
Thomas Oberer. Der Wirtschaft Steine aus dem Weg räumen. Wie viel das mit dem starken Franken zu tun hat und wie viel mit den alten Forderungen des Wirtschaftsdachverbands, das fragen wir im Tagesgespräch die Economy Suisse Direktorin Monika Rühl um 1. Und hier das Menü bis 1. Verena Diener macht Platz in ihrem Leben für Neues und im Ständerat. Die Jungen abfangen, damit sie Dschihadisten nicht ins Netz gehen. Das macht dieser Mann in Basel.
Ich glaube, dass ich in diesem Bereich Menschen begegne, die sozial weisen sind.
Er war Spitzenkandidat für die Präsidentenwahl in Frankreich. Aber war er auch ein Zuhälter? Dominique Strauss-Kahn drückt seit heute die Anklagebank. Und die Moderne zieht ein beim Economist. Die einflussreiche Zeitschrift bekommt die erste Chefredaktorin. Zuerst aber nach Griechenland. Griechenland auf Konfrontationskurs mit Europa. Das die Schlagzeile der letzten Tage. Die neue griechische Regierung hat klargemacht, mit der Troika, dem Gremium aus Vertretern der Europäischen Zentralbank, des Internationalen Währungsfonds und der EU-Kommission will sie nichts mehr zu tun haben. Dafür weibelt Griechenland nun direkt in einzelnen Ländern für seine Anti-Spar-Politik. Die Regierung Tsipras ist fest entschlossen, ihr Wahlversprechen umzusetzen und den Sparkurs aufzugeben. Ist das ökonomisch gesehen sinnvoll? Das habe ich den deutschen Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck gefragt. Er war Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen und Chefökonom bei der UNO-Organisation für Welthandel.
Ja, auf jeden Fall muss die Sparpolitik beendet werden. Ich meine, wir machen uns ja keine Vorstellung davon, durch was Griechenland gegangen ist. Griechenland ist durch eine große Depression gegangen mit Armut und Hunger und Umständen, die wir uns hier in der Schweiz oder in Deutschland gar nicht vorstellen können. Und insofern ist die Sparpolitik muss dringend beendet werden. Sie muss auch nicht nur in Griechenland beendet werden, sie muss überall in ganz Europa beendet werden. Sie ist überall falsch und gescheitert. Und deswegen ist es ganz dringend, dass jetzt etwas passiert.
Könnte denn Griechenland neu beginnen, wenn es nicht ständig Zinsen von den Schulden nachzahlen müsste?
Ja, sicherlich kann es neu beginnen, auf sehr niedrigem Niveau. Wie gesagt, es hat 30% seiner Produktion verloren. Es muss auf sehr niedrigem Niveau beginnen, aber es braucht finanziellen Spielraum. Der Staat braucht finanziellen Spielraum, um Dinge zu tun, die auch falsch gelaufen sind, wieder rückgängig zu machen. Beamte wieder einzustellen kann sehr sinnvoll sein, weil es eben dazu führen kann, dass diese Beamte nie weniger Skrupel haben, sich mit den Oligarchen anzulegen oder anderen als die vorherigen. Man muss diese Regierung machen lassen, man muss ihnen vor allem die Freiheit geben und man muss ihnen finanziell entgegenkommen, damit sie das machen können. Denn sonst ist diese Wahl, diese ganze demokratische Wahl, die war ja Ausdruck des Volkswillens, sonst ist sie sinnlos gewesen. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass 5 Jahre nach diesem schweren Absturz in Griechenland das Volk sagt, wir wollen eine andere Politik und die EU sagt, nee, das war nicht, ihr macht genauso weiter wie bisher. Das ist vollkommen undenkbar.
Der griechische Premier Tsipras will nicht mehr mit der EU-Troika verhandeln, sondern mit den Kreditgeberländern selbst. Jean-Claude Juncker will am Mittwoch selbst mit Tsipras reden. Heißt das, es findet so etwas wie ein Umdenken statt in Brüssel?
Davon bin ich eigentlich fest von überzeugt. Das ist ja heute eine andere Situation als 2010, als man das alles beschlossen hat. Es stehen ja auch heute andere Länder wie Frankreich und Italien in der Kritik und da hat sich die Politik geändert und die sehen auch, dass sie in eine ähnliche Lage wie Griechenland geraten könnte. Und ich glaube, Jean-Claude Juncker hat auch eine pragmatische Position. Man wird nicht mehr mit dem alten Dogmatismus von Austerität und Sparen, den Deutschland verkündet hat, weitermachen können. Und ich glaube, Deutschland wird sich auch ändern und ändern müssen, weil es einfach keine Mehrheit mehr hat.
Was bedeutet es denn eigentlich, wenn jetzt diese Troika von Europäischer Zentralbank, dem Internationalen Währungsfonds und der EU-Kommission gewissermaßen ein bisschen entmachtet wird? Was für ein Signal sendet das aus?
Das würde in meinen Augen ein vernünftiges Signal sein, weil die Troika ja nicht viel geleistet hat. Sie hat einige Länder in Elend und Verderben gestürzt sozusagen, aber es ist ja nirgendwo ein Aufschwung zustande gekommen. Es ist nirgendwo das erreicht worden, was man sich erwartet hat, nämlich hat nicht mal die Schulden abfahren können. Griechenland hat heute einen höheren Schuldenstand als vor 5 Jahren. Also es ist auf ganzer Linie gescheitert. Und insofern sind wir genau da, wo Tsipras hin will, nämlich dass die Länder miteinander verhandeln. Ob man das dann bilateral oder multilateral tut, ist eine andere Frage. Aber richtig ist das auf jeden Fall.
Von dem her lautet die Hauptfrage, wie kommt denn Griechenland wieder auf die Beine?
Alle europäischen Länder kommen nur auf die Beine, indem man Geld ausgibt. Was macht die Europäische Zentralbank? Sie senkt die Zinsen auf Null. Warum senkt sie die Zinsen auf Null? Nun, weil sie Investoren sucht. Wir brauchen Schuldner. Wir brauchen Länder oder private Unternehmen am besten. Aber wenn wir die nicht finden, müssen die Länder auch Geld in die Hand nehmen und dieses Geld ausgeben. Das ist der einfache Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn Zinsen von Null nicht ausreichen und vielleicht sogar Negativzinsen, wie in der Schweiz ja auch, um Investoren aus ihren Ecken zu locken, dann muss man andere Mittel ergreifen. Und das einzige Mittel, was bleibt, ist, dass der Staat Geld in die Hand nimmt und investiert und Geld ausgibt. Und das muss über die ganze Breite Europas passieren, nicht nur in einem Land, sondern in den anderen Ländern auch und Deutschland vorneweg, weil Deutschland am meisten Masse, Manövriermasse hat.
Sagt der Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck im Rendezvous. Und hier noch eine dringende Meldung von der Straße. SRF Verkehrsinfo von 12.46 Uhr in der Region Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen der Raststätte Kölliken Nord und Oftringen besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Sie gehört zu den profiliertesten Politikerinnen der Schweiz, die grünliberale Zürcher Ständerätin Verena Diener. Nun aber will die 65-Jährige ihre politische Karriere beenden. Im Herbst tritt sie nicht mehr zur Wiederwahl an. Ihre Partei bringt das in eine heikle Lage. Kurdin Vinzenz.
Verena Diener hatte lange offen gelassen, ob sie nach 8 Jahren im Ständerat im Herbst noch einmal antreten mag. Ihre Aussagen über ihre ungebrochene Lust am Politisieren musste man aber eher so interpretieren, dass sie weitermachen will. Umso überraschender am Vormittag diese Erklärung.
Ich habe mir den Schritt gut überlegt und ich habe mich entschieden, nicht mehr weiterzumachen im Ständerat.
Sie wolle in Zukunft nicht mehr im politischen Rampenlicht arbeiten, sondern lieber projektbezogen im sozialen Bereich. Klar, einige Dinge, einige Dossiers hätte sie gerne noch abgeschlossen im Ständerat.
Aber die Realität in der Politik ist, dass es immer offene Geschäfte gibt. Es ist wie das Leben, es gibt Kapitel, die schließen sich und es gibt Kapitel, die bleiben offen und nächste Menschen kommen und die arbeiten weiter.
Das mit Martin Bäumle, der zusammen mit Diener selber profilierteste grünliberale Politiker bereitsteht, erleichterte der 65-Jährigen ihren Schritt. Bäumle ist Nationalrat, nationaler Parteipräsident und sitzt in der Dübendorfer Stadtregierung. Er kandidiert, obwohl er letztes Jahr wegen gesundheitlicher Probleme infolge Überbelastung pausieren musste. Ob er nach einer allfälligen Wahl ein Amt aufgibt, ließ er heute offen. Was seine Wahlchancen anbelangt, gab er sich zuversichtlich.
Bei eigener Betroffenheit sollte man vorsichtig sein mit dem Rechnen, aber ich habe eine Einschätzung, dass die Chancen, gewählt zu werden, realistisch sind.
Da gleich beide Zürcher Ständeratssitze frei werden, ist das Gerangel groß im Herbst, ein zweiter Wahlgang praktisch sicher und eine Wahl Bäumles tatsächlich möglich. Bekannt ist, dass FDP-Nationalrat Rudi Noser den Sitz von Felix Gutzwiller erben will. Daneben werden auch die SVP und die Grünen antreten und die SP, ziemlich sicher mit Nationalrat Daniel Josic. Für die grünliberalen Schweiz ist es zentral, dass sie den Zürcher Sitz verteidigen können. Weil ihr bisheriger Sitz im Kanton Uri sicher verloren geht, würde ein Verlust in Zürich bedeuten, dass die Grünliberalen im Spätherbst wohl ohne Ständeratssitz dastehen.
Sie sind jung und sie sind offen für die Botschaften fundamentalistischer Prediger. Jugendliche, die sich vom radikalen Islam begeistern lassen und sich darum überlegen, bei sogenannten Gotteskriegern ihr Glück zu versuchen. Solche Jugendliche gibt es auch bei uns in der Schweiz. Wie viele es sind, ist umstritten. Diese Zahl sei auch gar nicht so wichtig, sagt Samuel Althof. Viel wichtiger sei, alles zu unternehmen, dass sich junge Leute gar nicht erst radikalisierten. Der Radikalismusexperte Samuel Althof arbeitet in Basel mit dschihadsgefährdeten Jugendlichen. Max Ackermann.
Ein junger Mann provoziert in der Berufsschule mit gewaltverherrlichenden Sprüchen und mit Waffen auf seinem T-Shirt. Eine junge Frau entschließt sich, das Kopftuch zu tragen und schockiert damit ihre areligiösen Eltern. In beiden Fällen brechen massive Konflikte aus. Konflikte, denen Samuel Althoff auf den Grund zu gehen versucht. Der 60-jährige Experte für Gewaltprävention spricht dazu nicht nur intensiv mit den direkt betroffenen Jugendlichen, sondern auch mit ihren Bezugspersonen und den Behörden. Denn Althoff weiß, wer sich radikalisiert, ist meist sehr verunsichert und hat kaum belastbare Beziehungen. Für Samuel Althoff sind es soziale Waisenkinder.
Die sind von ihren Eltern verlassen oder teilweise verlassen, auch wenn sie mit denen zusammenleben. Die Kontakte zum Beispiel in der Schule oder in den Ausbildungen sind defizitär, obschon sie mit ihrer Umwelt in einem Kontakt stehen. Aber innerlich leben die an einem anderen Ort.
In radikalen Gruppierungen suchen diese Menschen dann Halt.
Die Ideologie, die Religion soll eine Art Zuhause sein für die entsprechende Person.
Das hat Samuel Althoff so in seiner Arbeit mit links- und rechtsextremen Jugendlichen immer wieder erlebt. Und Ähnliches läuft ab bei jungen Leuten, die vom gewaltbereiten Islamismus fasziniert sind. In beiden oben beschriebenen Fällen sind es Jugendliche, die die Religion auch als Revolte gegen ihre Eltern entdeckten.
Ich habe hauptsächlich mit Personen zu tun, die einen Migrationshintergrund haben, mit Eltern, die eine distanzierte oder sogar ablehnende Beziehung zum Islam haben.
Wer hier von Dschihad-Pop spreche, dem pubertären Liebäugeln von westeuropäischen Jugendlichen mit der islamistischen Gewalt, habe nicht ganz Unrecht, findet Samuel Althoff. Falls dann Eltern oder andere Bezugspersonen übertrieben hart reagierten, trieben sie ihre Kinder erst recht in die Fänge von gefährlichen Freunden. Zumal in den meisten Moscheen eine ernstzunehmende Jugendarbeit fehle.
Ich denke, wenn Moscheen Jugendarbeit entwickeln würden, wäre das Präventionsfeld tatsächlich größer und die Chancen, Jugendliche frühzeitig erkennen zu können und mit ihnen auch das Gespräch zu finden, wäre sehr, sehr viel größer.
Althoff selber versucht via sozialer Medien und einschlägiger Webseiten Kontakt herzustellen zu gefährdeten Jugendlichen. Internet-Streetworking heißt der von ihm geprägte Begriff. Was bei Links- und Rechtsradikalen recht oft gelang, ist bei Islamisten allerdings schwieriger, auch weil die Internetseiten zum Teil arabisch abgefasst sind. Die beiden jungen Leute, mit denen Althoff im Moment arbeitet, wurden ihm denn auch von alarmierten Behörden zugewiesen. Für die Schweiz gäbe es keine Erkenntnisse auf konkrete Bedrohungen und Anschlagspläne, ließ der Bundesrat erst letzte Woche verlauten. Aber der Nachrichtendienst des Bundes geht immerhin von gut 60 Dschihad-Reisenden aus. Leute, die in den letzten Jahren von der Schweiz aus in den Heiligen Krieg gezogen sind. Drei von ihnen sind nachweislich auch wieder zurückgekehrt. Das sind kleine Zahlen. Eine staatsgefährdende Bedrohung durch einheimische Islamisten kann Samuel Althoff denn auch im Moment nicht erkennen. Aber
die punktuelle Gefahr der Gewalt, die kann sehr, sehr groß sein.
Je früher der Kontakt zu islamismusgefährdeten Jugendlichen gelinge, desto größer seien die Chancen, sie vom Abgleiten in die Gewalt zu bewahren. Dafür sei aber eine stärkere Vernetzung von Extremismus-Spezialisten, Sozialarbeiterinnen, Lehrpersonen und Imame nötig. Und auch Polizei und Nachrichtendienst gehörten dazu. Denn sobald die Faszination von radikalen Ideen zur gefestigten Ideologie werde, sei es zu spät für Gesprächstherapien.
Sein Name ist verbunden mit Skandal, mit Sex, mit tiefem Fall. Dominik Strauss-Kahn. In Erinnerung an die Affäre um ein Zimmermädchen im New Yorker Hotel. Diese Angelegenheit konnte der frühere Direktor des Internationalen Währungsfonds außergerichtlich bereinigen. Jetzt muss sich Strauss-Kahn erneut vor Gericht unangenehmen Fragen zu seinem Privatleben stellen und das in seiner Heimat Frankreich. Dieses Mal dürfte es pikanter werden. Die Fakten zur Affäre Carlton in Lille sind unbestritten. Strauss-Kahn hat sich regelmäßig mit Prostituierten vergnügt. Zu klären ist, ob er das nur als Kunde oder als Mitglied eines exklusiven Clubs von Zuhältern machte. Aus Paris, Charles Lieber.
Bis 2011 standen Dominique Strauss-Kahn alle Türen offen. Als wahrscheinlich künftiger Präsident von Frankreich hofierten ihn hohe Politiker auf der ganzen Welt. DSK war gleichbedeutend mit brillanter Karriere, großen Ambitionen, Erfolg. Dann wurde der damalige IWF-Chef in New York aber der ganzen Welt als Sexualverbrecher vorgeführt. Außergerichtlich mit viel Geld konnte DSK seinen Kopf damals noch aus der Schlinge ziehen. 2 Jahre später stellt sich nun die gleiche Frage noch einmal. Wie tief kann dieser Mann überhaupt noch fallen? 3 penible Prozesswochen werden das zeigen. Neue Abgründe eröffnen sich. Frankreichs Zeitungen verzichten darauf, Details aus der Anklageschrift zu zitieren. Ihre Blätter müssten ansonsten am Kiosk neu eingereiht werden, fänden sich bei den einschlägigen Männermagazinen. Die entscheidende Frage für die Richter in der Affäre Carlton in Lille ist, ob DSK Mitglied des Zuhälterringes war, welche die Sexpartys organisierte, oder eben nur Teilnehmer. Juristisch klammern sich die exklusiven Anwälte von Strauss-Kahn an solche Nuancen. Zum Beispiel mit Verweis darauf, dass seine vermeintlichen Freunde all die Rechnungen beglichen hätten für vielfältige Dienstleistungen in Belgien, in Lille, nahe der Grenze zu Belgien, in Paris, in der Junggesellenabsteige, in Washington, in der Privatresidenz und in Hotels auf dem Weg zu all diesen Orten. Einladungen für DSK, um sich die Gunst des scheinbar mächtigen Mannes zu sichern. Sie hätten sich später entgegenkommen erhofft, wenn Strauss-Kahn dann mal im Präsidentenpalast einziehen würde. Dem Kunden DSK sei das nicht bewusst gewesen, dass es in diesem Spiel auch um viel Geld ging. So werden die Anwälte argumentieren. Glauben ihnen die Richter, dann entgeht DSK 10 Jahren Haft und einer Millionenbuße für Zuhälterei. Andernfalls endet Dominique Strauss-Kahns Karriere ganz unten als Krimineller. Politisch und moralisch ist das bereits vollzogen. Als Verurteilter hätte er aber auch keine Zukunft mehr als gut bezahlter Conferencier, der er heute immer noch ist.
Rendezvous 1:03. Wer in Politik und Wirtschaft zur Elite gehört, so heißt es, liest den britischen Economist. Er gilt als einflussreichste Zeitschrift weltweit. Ab heute übernimmt erstmals in der 171-jährigen Geschichte des Traditionsblattes eine Frau die Chefredaktion, Sani Menton Beddoes. Und sie tut dies in einem schwierigen Moment. Während ihre Vorgänger den Aufschwung des Blattes begleiten konnten, sinkt jetzt die Auflage. Fredrik Steiger.
Frauen an der Spitze großer Redaktionen sind noch immer eine Rarität. Umso bemerkenswerter, dass nun das Traditionsblatt Economist auf eine First Lady setzt, auf Sani Menton Beddoes. Der Tradition folgt man hingegen, indem die neue Chefredaktorin Economist Stallgeruch besitzt. Seit 2 Jahren schreibt die 47-Jährige für das Londoner Blatt mit Weltruf. Seit 9 Jahren leitet die Absolventin der Elite-Universitäten Oxford und Harvard die Wirtschaftsredaktion. Menton Beddoes ist, wie könnte es anders sein, beim Economist eine Anhängerin der Marktwirtschaft, eine Gegnerin von immer mehr Staatseinfluss. Doch auch unter ihr dürfte der Economist einen gegenüber der Wirtschaft kritischen, intelligenten Liberalismus verfechten.
It's no longer that the rising tide is raising all boats. Basically, the rise in inequality means that people at the top are doing incredibly well.
Es stimme einfach nicht mehr, dass alle vom Wirtschaftswachstum profitierten, sagte sie neulich. Die Reichen profitierten mehr, die Armen weniger, die Ungleichheit nehme zu. Das sei keine nachhaltige Entwicklung. Was Sani Menton Beddoes auch auszeichnet, ist die Ungeduld, die sie neulich an einer Podiumsveranstaltung erkennen ließ. Man warte auf den Wirtschaftsaufschwung, man warte und warte und warte und tue nichts. Zuwarten, das kann sich die neue Chefredaktorin beim Economist nicht erlauben. Zwar war das Blatt in den letzten 2 Jahrzehnten ein Selbstläufer. Die Auflage stieg um 40% auf 1,6 Millionen, die Profite verdoppelten sich auf für Medienprodukte fast schon unanständige Höhen. Für Roy Greenslade, Journalismusprofessor an der City University in London, schlug der Economist richtigerweise einen anderen Weg ein als die meisten inzwischen darbenden Konkurrenten.
It doesn't do the same kind of thing as Time and Newsweek. Its analysis is particularly acute.
Der Ruf sei gut, man setze nicht auf aufwendige News, sondern auf die pointierte, oft mutige und meist humorvoll formulierte Analyse. Dazu kommt, der Economist ist längst nicht mehr nur britisch, sondern erreicht ein Publikum von Australien über Hongkong, Indien, Europa bis Nordamerika. Allein in der Schweiz beträgt die Auflage fast 20.000 Exemplare.
No one, I think, including many people on The Economist, are absolutely certain.
Wobei niemand, selbst die Leute beim Economist selber, sich den Erfolg wirklich erklären könnten. Doch im Jahr 2014 gab es erstmals einen Dämpfer, die Auflage sank. Plötzlich muss man nach Alternativen oder Ergänzungen zum gedruckten Wochenmagazin suchen.
We're launching The Economist Espresso, the first daily edition in The Economist's 171.
So wird speziell für die Nutzung auf Smartphones eine tägliche Kurzausgabe lanciert. Nach außen gibt man sich am Hauptsitz im noblen Londoner Viertel St. James weiter selbstbewusst. Doch intern fragt man sich, wie groß künftig das Publikum für ein wöchentlich erscheinendes, inhaltlich vielfältiges Print-Gesamtpaket noch sein wird. Die neue harte Medienwirklichkeit erreicht auch den Economist. Seine Minton Beddoes tritt kein bequemes Amt an.
Fredrik Steiger über die erste Frau auf dem Chefredaktorinnensessel beim Economist und nun gleich zur anderen Frau in einer Spitzenposition. Economist Suisse-Direktorin Monika Rühl ist Gast von Susan Brunner im Tagesgespräch. Nach den Schlagzeilen mit Pascal Schmitz.
In den vergangenen Wochen sind die sogenannten Giroguthaben bei der Nationalbank um fast 18 Milliarden Franken gewachsen, auf 380 Milliarden Franken. Dies gilt als Anzeichen dafür, dass die Notenbank weiterhin Fremdwährungen kauft, um den Franken zu schwächen. Die Zürcher Privatbank Julius Baer hat ein Sparprogramm wegen des starken Frankens angekündigt. Die Bank will rund 200 Stellen abbauen, die Mehrheit davon in der Schweiz. Möglich seien zudem Verlagerungen von Arbeitsplätzen aus der Schweiz ins Ausland. Die grünliberale Zürcher Ständerätin Verena Diener tritt im Herbst nicht mehr zur Wahl an. Diener ist seit 2007 im Ständerat. Für den Sitz kandidiert nun der Parteipräsident der Grünliberalen, Martin Bäumle.